Bauchspeicheldrüsenkrebs, 5-Jahres-Überlebensrate unter 15%. Das ist die Zahl, die Onkologen nachts wach hält. Und das ist auch die Zahl, vor die jeder Angst hat, auch Ärzte. Sie klingt hart, aber sie ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist das, was vorher passiert. Denn dieser Krebs entsteht nicht plötzlich, er wird vorbereitet. Über Jahre durch Prozesse im Körper, die wir für völlig harmlos halten oder die wir schlichtweg nicht auf dem Schirm haben. Und zwei der Gründe, die ich Ihnen heute zeige, werden Sie überraschen, denn sie haben absolut nichts mit Ernährung zu tun und auch nichts mit Giftstoffen und auch nichts mit Übergewicht. Dazu kommen wir gleich als erstes. Die Forschung ist da ziemlich eindeutig. Es ist nie oder fast nie ein einzelner Faktor. Es ist eine Kombination aus Mechanismen, die sich beim Bauchspeicheldrüsenkrebs gegenseitig verstärken, auf dem dieser Krebs dann wachsen kann. Und nein, es sind auch nicht die genetischen Faktoren und Schicksal. Das ist nur ein Bruchteil der Fälle. Und quer durch fast alle dieser Faktoren zieht sich ein gemeinsamer Mechanismus. Und wenn Sie den verstehen, dann verstehen Sie dieses ganze Problem mit dieser Krebsart und auch, warum die meisten Vorsorgeuntersuchungen bei diesem Krebs einfach zu spät ansetzen. Die Medizin der letzten Jahrzehnte hat oft gewartet, bis die Hütte brennt. Und leider auch die Patienten, die dann vom Arzt ein Wunder erwarten, wenn der Dachstuhl schon weg ist und nur noch die Grundmauern stehen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir über eine Sache reden, nämlich die stille, stumme chronische Entzündung, auch genannt die Silent Inflammation. Es ist nicht die Entzündung, die Sie kennen mit geschwollenen Knien, Fieber, Rötungen irgendwie, sondern eine Entzündung, die im Hintergrund läuft, völlig ohne Symptome und ohne Warnsignale und den Körper dauerhaft in einen Alarmzustand versetzt, von dem Sie absolut nichts spüren. Und das ist das große Problem eben auch bei dieser Krebsart. Die Immunzellen, die schütten dann ständig Botenstoffe aus, Interleukin 6, TNF-Alpha, das sind Signalstoffe, die eigentlich nur kurzfristig bei Infekten aktiv sein sollten. Und gleichzeitig entstehen dann aggressive Sauerstoffverbindungen, die die Zellen angreifen und immer wieder kleine Schäden an der DNA setzen. Normalerweise repariert der Körper das, aber das wissen Sie, in dem Moment, wo diese Reparaturmechanismen nicht mehr greifen, kann sich dann ein Krebs entwickeln. Wenn es dauerhaft eben passiert, Tag für Tag, Jahr für Jahr, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehler bleiben. Und wenn sich die Fehler anhäufen, dann kann sich eben hier mal etwas verselbstständigen. Und gleichzeitig verändert sich dann das Gewebe, es bildet sich ein Narbengewebe, die sogenannte Fibrose, und grundsätzlich ist es so, dass dann Stützzellen umprogrammiert werden und plötzlich fördert das Gewebe Wachstum, anstelle, dass dieses Wachstum gebremst wird. Die Durchblutung verändert sich, geschädigte Zellen überleben länger, als sie sollten, neue Blutgefäße entstehen und die versorgen dann letztlich das, was nicht mehr versorgt werden sollte, nämlich entartete Zellen oder entartete Zellhaufen, und das Immunsystem erkennt diese Zellen dann immer schlechter. Und eine Studie im Fachmagazin Science hat 2021 gezeigt, dass genau dieses entzündliche Gedächtnis im Gewebe der Bauchspeicheldrüse die Entstehung von Tumorzellen aktiv begünstigt. Das heißt, das Gewebe erinnert sich sozusagen an frühere Entzündungen und reagiert darauf dann mit einem veränderten Zellverhalten, mit einem veränderten Verhalten auch im Immunsystem. Und das kann man sich so vorstellen wie ein Boden, der erstmal jahrelang für den Krebs vorbereitet wird, ganz lautlos und unbemerkt. Und dieser Zustand, der zieht sich durch alle Punkte, die wir gleich besprechen werden. Und jetzt kommt gleich der erste Punkt, von dem Sie vermutlich im Zusammenhang mit Bauchspeicheldrüse überhaupt noch nichts gehört haben. Es ist schon ein Riesenthema in der Mikrobiologie, nämlich die Mundgesundheit. Genauer die Parodontitis, das ist die chronische Entzündung des Zahnfleisches und des Zahnhalteapparats. Und hier zeigen epidemiologische Studien, auch Review-Studien, einen Zusammenhang zwischen schlechter Mundgesundheit und einem erhöhten Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine Studie, die 2025 im renommierten Fachjournal JAMA Oncology veröffentlicht wurde, hat das orale Bakterien- und Pilzmikrobiom von tausenden Teilnehmern untersucht und hier die speziellen Zusammenhänge mit dem Auftreten von Bauchspeicheldrüsenkrebs aufgezeigt. Und bestimmte Bakterien, kaum unaussprechlich, wurden in den Studien teilweise Jahre vor der Krebsdiagnose bei den betroffenen Patienten nachgewiesen. Das ist absolut unglaublich. Und wie soll das Ganze funktionieren? Der Mechanismus ist eigentlich logisch, wenn man mal durchblickt hat. Die chronische Entzündung im Mund, die wirkt systemisch, also auf den ganzen Körper. Die Bakterien, die gelangen über das entzündete Zahnfleisch in den Blutkreislauf. Wir verschlucken sie dann, das Immunsystem hat Kontakt und bleibt dauerhaft aktiviert. Und diese Stoffwechselprodukte, die diese Bakterien herstellen, die beeinflussen dann die Körperzellen, die weit entfernt vom Mund sind. Und über den Verdauungstrakt können die Bakterien dann natürlich auch in die Nähe der Bauchspeicheldrüse gelangen. Eine weitere Forschungsarbeit hat die sogenannte orale intestinale Achse beschrieben. Das ist die direkte Verbindung zwischen dem Mundmikrobiom und dem Gewebe der Bauchspeicheldrüse und auch den Mikroben des Darmes. Ich möchte Ihnen das auch ehrlich einordnen. Eine schlechte Mundgesundheit allein verursacht natürlich kein Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Datenlage kommt eher aus kleineren Studien, wir stehen hier ganz am Anfang. Aber als Teil eines gestörten Systems ist es möglicherweise so ein Frühmarker, wenn bestimmte Bakterien eben auftreten, damit wir hier ein erhöhtes Risiko für die Bauchspeicheldrüse erkennen können. Der Darm ist sicherlich das Zentrum unserer Gesundheit. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, wie Sie solche Entzündungen genau dort stoppen, wo sie entstehen, dann schauen Sie sich mein neues Buch an, Der Darmdoc. Es ist Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste geworden, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue. Das Besondere daran, Sie bekommen nicht nur das Buch, sondern auch direkten Zugang zu einem speziellen Online-Bereich mit richtig viel Zusatzmaterial, damit Sie das Wissen sofort anwenden können. Immer wieder Live-Calls mit mir. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wo es ähnlich geht, wo auch die meisten Menschen denken, es betrifft mich nicht. Hier geht es um die Vorstufe von Diabetes, dem sogenannten Prädiabetes. Die meisten Menschen glauben nämlich, dass dieser Prädiabetes noch kein richtiges Problem ist, noch nicht schlimm genug, weil der Arzt sagt, naja, wir müssen diesen Langzeitblutzuckerspiegel mal beobachten. Und das Problem ist, wenn dieser Blutzuckerspiegel grenzwertig ist, dann sollte man sofort handeln. Denn mehrere Meta-Analysen und Langzeitstudien zeigen, bereits Prädiabetes erhöht das Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs um etwa 20-40%. 2024 wurde hier eine Meta-Analyse veröffentlicht, die genau zum gleichen Ergebnis kommt. Es gibt also x Arbeiten, die immer wieder das Gleiche zeigen. Eine Störung im Blutzuckerstoffwechsel kann später Probleme mit der Bauchspeicheldrüse machen. Also wenn der nüchtern Blutzuckerspiegel erhöht ist oder wenn der Langzeitblutzuckerspiegel im höheren Bereich ist, dann sollte man hier wirklich schauen. Und es wird noch präziser, 2025 hat man im American Journal of Preventive Medicine eine National-Kohortenstudie veröffentlicht und dort hat man sich die Frage gestellt, was passiert, wenn Prädiabetes bestehen bleibt und was passiert, wenn er sich wieder zurückbildet. Und das Ergebnis ist wirklich hochinteressant. Wenn er bestehen bleibt, dann steigt natürlich das Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber wenn er sich wieder zurückbildet, dann fällt diese Fallzahl von Krebsfällen wieder dramatisch ab. Also, bedeutet, der Prozess ist umkehrbar und wenn man früh handelt, dann kann man diesen Risikofaktor tatsächlich ausschalten. Wie funktioniert das? Die Mechanismen dahinter sind diese Insulinresistenz, dieser dauerhaft erhöhte Insulinspiegel, der fördert die chronische Entzündung, er verändert bestimmte Signalwege und das sind Wachstumssignale, die aus dem Gleichgewicht geraten. Das heißt, es ist ein aktives Stadium. Wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist, haken Sie bitte beim Arzt nach und schauen Sie, dass Sie diesen Wert wieder korrigieren, schon mindestens wegen 10, 20, 30 anderer Gründe auch. Wenn Sie jemanden kennen, wo der Blutzuckerspiegel so an der Grenze ist, dann schicken Sie das Video doch weiter, abonnieren Sie gern Kanal, dann benachrichtigt Sie YouTube automatisch immer wieder, wenn es ein neues Video gibt. Und weiter geht's mit der chronischen Pankreatitis, das ist also die chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Und das ist das eindrücklichste Beispiel, was passiert, wenn die stille Entzündung direkt am Organ sitzt. Denn diese chronische Pankreatitis ist einer der am meisten unterschätzten Risikofaktoren überhaupt. Schauen wir uns die Bauchspeicheldrüse mal genauer an. Ungefähr 15 cm lang ist sie. Sie liegt im Oberbauch quer hinter dem Magen und erfüllt zwei völlig unterschiedliche, aber wirklich wichtige Aufgaben. Es sind eigentlich zwei Organe in einem. Einmal haben wir die Verdauungsabteilung. Die Bauchspeicheldrüse produziert ungefähr 1,5 Liter Verdauungssaft täglich. Der enthält wichtige Enzyme für Fettverdauung, für Eiweißverdauung, für Kohlenhydratverdauung, damit wir einfach im Dünndarm unsere Nahrung aufspalten können. Und dann haben wir die zweite Aufgabe der Bauchspeicheldrüse, das ist die Zuckerregulation. Das ist die endokrine Funktion, also die Hormonfunktion. In speziellen Zellgruppen produziert die Bauchspeicheldrüse Hormone, vor allem das Insulin und das Glucagon. Und die werden dann ins Blut abgegeben und die sorgen dann dafür, dass der Blutzuckerspiegel immer im Lot bleibt. Und 3/4 aller Krebsfälle entstehen im Pankreaskopf, also dort, wo auch der Gallengang verläuft. Das heißt, an dieser Stelle gibt es einen gemeinsamen Ausführungsgang für die Sekrete der Bauchspeicheldrüse und für die Sekrete der Gallenblase. Und an dieser Stelle führt dann häufig ein Tumor zu einer Verstopfung. Dann kommt die Gelbsucht, der Ikterus, wenn keine Galle mehr abfließen kann. Und das ist paradoxerweise manchmal auch das große, große Glück, dass man den Krebs dann sehr früh entdeckt, wenn er dort genau entsteht. Anders als wenn auf der anderen Seite der Bauchspeicheldrüse der Tumor entsteht, am anderen Ende, das ist der Pankreasschwanz. Die Zahlen aus den Meta-Analysen sind ziemlich eindeutig. Wenn dort in der Bauchspeicheldrüse eine chronische Entzündung ist, dann ist je nach Verlauf das Risiko für Krebs 3- bis 20-fach erhöht. Und da kommt das eigentliche Problem, weil diese chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse kaum Schmerzen macht. Also im Gegensatz zur akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung, die mit ganz, ganz krassen Oberbauchschmerzen einhergeht, verläuft diese chronische Form oftmals super, super schleichend. Verdauungsbeschwerden, Völlegefühl, nicht mehr. Und das ist genau dieser Boden, den wir eingangs beschrieben haben, der letzten Endes dann dazu führt, dass sich so ein Gewebe mal tumorös verändern kann. Und Mikroben haben wir gerade schon besprochen. Es gibt noch eine weitere Mikrobe, diesmal nicht im Mund und auch nicht im Darm, sondern am Magen, der Helicobacter pylori, der Magenkeim, den viele von Ihnen kennen. Er ist auch in epidemiologischen Studien mit einem erhöhten Risiko für einen Bauchspeicheldrüsenkrebs assoziiert. Ebenso wie die chronische Hepatitis B und C übrigens. Also Datenlage ist da noch ein bisschen uneinheitlich, das muss man fairerweise sagen. Aber wir verstehen, dass die chronische Infektion letzten Endes und auch die chronische Entzündung immer wieder in diese eine Richtung geht. Und jetzt kommt noch ein Zusammenhang, der ist wirklich bemerkenswert. 2019 hat man in der Fachzeitschrift Cell eine Studie veröffentlicht und die hat gezeigt, Bakterien sind nicht immer schlecht. Bakterien sind oft direkt im Tumorgewebe von Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten nachweisbar, aber anders als Sie denken. Wenn eine bestimmte Zusammensetzung dort von Bakterien gefunden wurde, dann hatten die Patienten eine signifikant bessere Überlebensrate. Das ist ein völlig neues Forschungsfeld, wo man untersucht, können uns gute Bakterien hier letzten Endes helfen. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass das Pankreasmikrobiom die Immunsuppression im Tumor aktiv fördert. Das heißt also, unser Immunsystem in der Bauchspeicheldrüse gestärkt wird, wenn eben hier die guten Bakterien da sind. Das heißt, auf alle Fälle schlechte Bakterien vermeiden, gutes Mikrobiom fördern. Es gibt erneut einen spannenden Mechanismus zu besprechen, und es ist eigentlich der Hauptfaktor schlechthin für Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist das Rauchen. Das ist auch der stärkste vermeidbare Risikofaktor überhaupt. Der Zigarettenrauch, im Tabakrauch stecken diese Nitrosamine, Chemikalien, die buchstäblich das Erbgut verändern und zerstören. Hier geht es um die DNA. Wichtige Gene werden verändert, unter anderem das KRAS-Gen. Das ist sehr, sehr früh in die Entwicklung von Bauchspeicheldrüsenkrebs eingebunden. Dann kommt der oxidative Stress durch die ständige Raucherei. Dann geht's wieder in die chronische Entzündung. Dann haben wir eine schlechtere Durchblutung teilweise des Bauchspeicheldrüsengewebes. Und wir sehen hier bei Rauchen, dass das einfach ein absolut krasser, krasser Risikofaktor ist. Schon 10 Zigaretten pro Tag etwa 50% höheres Risiko. 20 Zigaretten pro Tag fast doppelt so hohes Risiko. 30 bis 40 Zigaretten pro Tag etwa doppelt bis mehr als doppelt so hohes Risiko. Und jetzt kommt's. Auch ehemalige Raucher liegen noch etwas höher als Menschen, die nie geraucht haben. Aber das Risiko fällt nach dem Rauchstopp langsam wieder ab. Also nach 15 bis 20 Jahren nähert es sich wieder dem Risiko von den Nichtrauchern an. Dann kommen wir zum großen Punkt. Diabetes Typ 2. Und hier ist die entscheidende Frage, nicht was macht der Blutzuckerspiegel, sondern was macht das Insulin? Denn beim Typ 2 Diabetes ist der Insulinspiegel erstmal dauerhaft erhöht. Und das große Problem ist, dass dieser erhöhte Insulinspiegel als Wachstumssignal gilt. Das heißt, das Insulin aktiviert Signalwege mit sehr, sehr komplizierten Namen und sagt den Zellen letzten Endes, teilt euch, wachst, überlebt, vermehrt euch. Und die beschädigten Zellen, die eigentlich absterben sollten, die tun das nicht mehr. Also das sind diese zwei Dinge, die passieren. Dazu entstehen dann noch die AGEs. Das sind also diese Zucker-Eiweiß-Verbindungen, das verzuckerte Eiweiß, die die Zellen schädigen. Dann haben wir noch viel oxidativen Stress, chronische Entzündung und so weiter. Das ist eigentlich dann immer derselbe Nährboden. Und hier gibt es einen Zusammenhang. Man hat eine Studie gemacht zwischen dem Typ 2 Diabetes und dem erhöhten Krebsrisiko für Bauchspeicheldrüse. Ein neu aufgetretener Diabetes kann manchmal ein Frühsignal für einen bereits bestehenden Tumor sein oder einen Tumor, der sich gerade entwickelt. Denn der Tumor selbst kann den Glukosestoffwechsel stören, bevor er entdeckt wird. Das heißt, wenn jemand plötzlich ohne klare Ursache, sagen wir mal über dem 50. Lebensjahr, ein Diabetes entwickelt oder plötzlich hohe Blutzuckerwerte entwickelt, dann gehört es abgeklärt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Diabetiker Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommt. Wirklich, keine Sorge, die Zahl liegt hier bei 0,5 bis 1%. Aber das könnte als wichtiges, könnte es ein wichtiges Signal sein, dass man einfach mehr Menschen frühzeitiger erwischt. Und in die gleiche Richtung geht unser nächster Risikofaktor. Das ist das Bauchfett. Also nicht das Fett unter der Haut, sondern das Fett, das sich tief im Bauchraum um die Organe legt. Und dieses Fett ist ein aktives Stoffwechselorgan, das auch entzündliche Botenstoffe produziert und diese Insulinresistenz dann verstärkt und das Zellwachstum negativ beeinflusst. Wir sehen es eindeutig in den Arbeiten. Es ist mit einem erhöhten Risiko verbunden und dann vor allem mit einer Dreierkombination, also Bauchfett, Blutzuckerstörung und Fettstoffwechselproblem. Und das zeigt in den großen Analysen dann hier ein erhöhtes Risiko für das Pankreaskarzinom. Und dann gibt es noch einen Ernährungsfaktor, über den wir sprechen müssen. Das ist der hohe Konsum von verarbeiteten Fleischprodukten in Kombination mit Erhitzung. Also hier entstehen Nitrosamine, hier entstehen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe beim starken Erhitzen, beim Angaren, beim Grillen und gerade bei industriellen Fleischprodukten passiert es. Und diese Stoffe, die lagern sich dann an der DNA an, können wieder Mutationen auslösen. Also es geht nicht ums Fleisch direkt, sondern es geht um diese Verarbeitungen wie Pökeln, wie Räuchern, viele Inhaltsstoffe in Kombination mit stark anbraten. Wenn Sie ab und zu ein Steak essen, ist das sicherlich überhaupt kein Problem. Aber halt täglich Wurstwaren aus der Verpackung, das ist ein komplett anderes Thema. Und dann gibt es noch einen Punkt, der eigentlich in fast jeder Aufzählung fehlt. Das ist der chronische Stress. Und zwar nicht irgendwie als Instagram-Lifestyle-Faktor oder so, sondern wirklich mit messbarem Stress. Es geht um das dauerhaft erhöhte Cortisol. Und hier ist die Folge auch wieder die Aktivierung von Entzündungsprozessen. Das Immunsystem erkennt entartete Zellen schlechter. Und dieser Stress ist natürlich auch wieder nicht etwas, was alleine dann Krebs verursacht, aber er verstärkt einfach die ganzen Mechanismen, die wir über das ganze Video gesprochen haben. Also es ist ein sehr, sehr verdächtiges Verbindungsglied. Frage ist, was können Sie tun? Wie gesagt, Rauchen einer der stärksten Hebel. Dann der Blutzucker, den muss man absolut im Blick behalten und zwar eben nicht, wenn der Arzt sagt, so jetzt müssen wir mal an eine Diabetikerernährung oder sowas denken, sondern wenn Sie schon sehen, oh, von Jahr zu Jahr wird mein Langzeitblutzuckerspiegel höher, wird der HbA1c-Wert höher, werden die nüchternen Blutzuckerwerte höher und hier kann man wirklich auch den HOMA-Index empfehlen, um dann so einen beginnenden Prädiabetes und so eine beginnende Insulinresistenz abzuklären, also frühzeitig die Reißleine ziehen. Was können Sie machen, wenn Sie gar nichts wissen mit der Ernährung? Machen Sie einfach die mediterrane Ernährung. Dann haben Sie die Ernährungsform, die letzten Endes wissenschaftlich immer am besten abschneidet und natürlich auch nichts mit der Speisekarte beim Italiener zu tun hat. Ich habe Ihnen hier unten mal so einen Schnellstart für die mediterrane Ernährung verlinkt. Dann chronische Infektionen auf jeden Fall behandeln lassen, nicht aussitzen und natürlich immer dran denken, Bewegung, denn die verbessert hier alle Punkte und nicht zuletzt Mundhygiene, Zahnarzttermine machen. So. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen weitergeholfen. Danke an die Kanalmitglieder. Ohne Sie wird es den Kanal nicht geben. Und wie gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, Video weiterschicken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.